Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast mit der spannenden Frage: Wem vertraut ihr eigentlich und welcher Marke und warum? Und darüber spreche ich heute mit, nicht zum ersten Mal hier, mit Gesa Lischka, Geschäftsführerin von der großartigen Agentur Kochstraße aus Hannover. Hallo Gesa.
Hallo, genau, aus der Mediengroßstadt Hannover, genau.
Aus der Medienmetropole, wenn dann
mal alle. Medienmetropole, genau, ja.
Nicht zum ersten Mal hier. Wir haben hier schon einmal lange über das Thema Neuromarketing gesprochen. Und jetzt haben wir ein nicht minder wichtiges oder ja auch nicht davon komplett losgelöstes Thema. Wollten über Brand Trust sprechen. Du hast bei uns auf dem Adscamp auch einen wundervollen Vortrag dazu gehalten. Das heißt, sollte funktionieren vom Thema her, oder?
Ich denke, da kann ich was zu erzählen, ja, genau.
Okay. Warum reden wir überhaupt über das Thema? Weil, so wie wir beide finden, dass der Schlüssel für erfolgreiches Marketing ist.
Absolut.
Und zum Zweiten, zumindest jetzt aus der Perspektive, die ich jetzt einnehme im Bereich digitales Marketings, Social Advertising, oft so, ja, ist schon wichtig, aber dann gucken alle Leute doch, was passiert, wo passiert die Conversion mit dem Daumen, wo ist am Ende das Kaufevent und so weiter. Und wir sprechen eigentlich darüber, was muss davor passieren, damit überhaupt gekauft werden kann, ne? Ich überhaupt etwas kaufen kann.
Ja, genau.
Fangen wir doch mal vorne an. Warum auch nicht? wie guckst du denn auf das Thema? Warum sagst du, hey, der Schlüssel zu allem, und wie näherst du dich dem?
Vertrauen ist so wichtig, ne? Also letztendlich ist es ja so, ich glaube daran, wenn wir so ein grundsätzliches Vertrauen in die Marke oder das Produkt nicht haben, dann kann meine Anzeige noch so toll sein, ich kann noch so die pfiffigsten Creatives haben. Das bringt alles nichts, wenn das Vertrauen nicht da ist. Also ohne Vertrauen geht schon mal erstmal gar nichts. Und deswegen denke ich immer so, wenn das wirklich die Basis von allem ist, dann ist es auch sinnvoll, dass man sich diese Basis einmal genau anguckt und überlegt, steht denn dieses ganze Marketingkonstrukt, was ich da baue, auf soliden Füßen?
Und so wie ich dich kenne, guckst du ja auf Vertrauen so als ein lustiges Gewitter oder eine lustige Sortierung im Kopf. Das heißt, es muss was passieren, damit ich vertrauen kann oder was Einflussfaktoren auf Vertrauen hat.
Ja. Genau, ich so als Neuro-Uschi, genau, wie ich hier immer intern genannt werde bei uns in der Agentur, genau. Genau, wir kommen ja von der Perspektive, wie trifft das Gehirn Entscheidungen? Also wir kommen ganz stark aus dieser Konsumenten- und Entscheidungsperspektive, weil Kaufen letztendlich ein Entscheidungsprozess ist und wir ja sicher gehen wollen, dass der eben auch gut und sauber abläuft. So, und Vertrauen ist eben Basis, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das heißt, wir gucken uns auch an, wie entsteht überhaupt Vertrauen im Kopf? Und da spielt das Hormon Oxytocin eine ganz große Rolle, dass Vertrauen entsteht. So, Oxytocin hat jeder schon mal gehört. Das ist das klassische Kuschelhormon, ne, was wir irgendwie ausschütten, wenn wir in eine soziale Bindung gehen, was bei Müttern und Babys ausgeschüttet wird. Bei der Geburt wird ganz viel Oxytocin ausgeschüttet, was praktisch für diesen sozialen Klebstoff irgendwie sorgt. So, und wir können sehen, wenn viel Oxytocin ausgeschüttet wird, steigt das Vertrauen. Jetzt wäre es natürlich super, wir könnten unsere Kunden alle mit Vertrauen beduften sozusagen. Wir führen Oxytocin ein bisschen durch die Nase ein. Ja, funktioniert leider nicht. Das nächstbeste, weißt du, wir fangen an, mit den Kunden zu kuscheln oder auch mit unseren Mitarbeitenden, weil da spielt Vertrauen ja auch eine große Rolle. Geht auch nicht so gut, ist auch nicht so gut angesehen immer. Er fällt mir gerade bei ein, ich war gerade mit Kunden in der Sauna. Das ist jetzt ganz blöd. Bei dem Thema mit Kunden kuscheln, genau.
Stark. Ja, okay. Das ist ein Satz.
Das war das erste Mal, ich das angenommen habe, es waren Kunden aus Helsinki, genau. Und es war mit Bikini, also mit Textil, haben sie extra geschrieben.
Trotzdem. Dann ist es ja kulturelle Verständigung.
kulturelle Verständigung und soll ich dir was sagen, hat super funktioniert mit der Oxytocin-Ausschüttung. Also um jetzt mal wieder auf die wissenschaftliche Ebene zurückzufinden, ja, hat auf jeden Fall funktioniert. Genau. So, aber ist ja hier in unserer Kultur jetzt nicht die Regel. Wäre jetzt auch nicht mein Vorschlag, mein erster. Obwohl wir tatsächlich darüber nachgedacht haben, ob wir als erste Agentur eine Sauna bei uns in den Keller einbauen und das so ein bisschen als USP irgendwie mit rausstellen. Okay, zurück zu den wissenschaftlichen Themen, genau. Wie?
Ich mag kaum unterbrechen, ja.
Wie können wir Oxytocin-Ausschüttung generieren, wenn wir eben eher so den herkömmlichen Weg gehen? Genau. Und da fängt es im Grunde genommen damit an mit so einem klassischen Beispiel. Wir schütten dann Oxytocin aus, wenn wir uns verstanden und gesehen fühlen als Menschen. So, das heißt, ich muss meinem Kunden vermitteln, ich sehe dich, ich verstehe dich, ich sehe deine Bedürfnisse und nehme deine Bedürfnisse ernst. Also es geht mir nicht um mich und mein Verkaufen, sondern es geht mir um dich, dass du dich wohlfindest und die richtige Lösung findest. So, und ja. Das ist erstmal Schritt 1.
So, ne, dann sind wir in dem, was wir jetzt seit Jahren, was seit Jahren auch gepredigt wird, ne, so dieses User- oder konsumentenzentrierte Marketing, das heißt irgendwie so erster Indikator der Marketingkrankheit, kommunizierst du über dich oder über die anderen?
Genau.
Ne, steht da ich oder du?
Genau.
Plus natürlich jetzt noch weitere Informationen oder die halt nahelegen, dass ich eben genau das ausdrücke, also wenn man es jetzt ein bisschen über, steht da etwas, was andeutet, ich verstehe dein Problem, bin ich in der Tonalität, wäre ja auch so ein Thema, verstanden sein.
Also die Sprache, ne, das kommt auch wieder rein, also da auch zuzuhören, welche Sprache sprechen meine User eigentlich, um dann auch einen ähnlichen Sprachduktus irgendwie zu finden, auf jeden Fall. Mhm.
Und wie geht ihr dann vor, um zu sagen, hey, wir haben die Probleme erfasst, wir können das kommunikativ ableiten, das heißt, wir wissen, welche Sprache oder mit welcher Tonalität die Nutzer unterwegs sind?
Also das ist jetzt erstmal wieder so aus dem, ich sag mal, aus dem Psychologischen abgeleitet. Ne? Wenn ich als Kunde gesehen werden möchte, dann geht es mir darum, dass meine Bedürfnisse wahrgenommen werden. Und jetzt ist es wieder so, dass manchmal wissen die Kunden überhaupt nicht, was ihre eigentlichen Bedürfnisse sind. Ja, also wir können das ja auch gar nicht so richtig äußern. So, da kommen wir jetzt wieder mit unserem Neuroansatz und sagen, wir erforschen erstmal, was sind denn überhaupt die unbewussten Bedürfnisse der Kunden, die sie idealerweise befriedigt haben möchten. Also geht es denen in Wirklichkeit um Sicherheit? Geht es denen in Wirklichkeit um eine Statuserhöhung? Geht es denen in Wirklichkeit um Zugehörigkeit? Also um so psychologische Motive? Und wenn wir das rausgefunden haben, und das kann man über eine Methodik rausfinden, dann würden wir das anschließend in eine Form- und Designsprache übersetzen und eben auch das entsprechende Wording dazu finden.
Das ist, du hast jetzt gesagt, das kann man mit einer Methodik herausfinden. Mhm. Was jetzt, wo wir vielleicht nochmal im Detail drauf eingehen, aber ich finde es ganz interessant, weil der Ansatz ist dann ja eigentlich eben nicht auf Basis artikulierter Bedürfnisse.
Genau.
Also wie geht jetzt der Rest oder wie gehen wir auch vor? Wir würden jetzt sagen, hey, es gibt Produkt X, das soll vermarktet werden. Dann würde jetzt ja in allen Fällen Recherche angestoßen werden. Das eine, man guckt an, was sagen eigentlich Konsumenten dazu auf den üblichen Plattformen? Da kann man ja auch schon Tonalität ableiten, bezeichnen sie das gleich und so weiter. Also für die Tonalität funktioniert das ja schon ganz gut. Welche Aspekte des Produktes, der Dienstleistung heben sie jetzt hervor als positiv, als nicht so positiv? Das Ganze kannst du natürlich auch nur für Mitbewerber machen. Das kannst du ja auch schon inzwischen mit AI gestützt ganz gut machen, die Sachen runterziehen, auswerten lassen, Sentiments rausziehen und so weiter. Und dann bin ich natürlich jetzt aber immer noch so, wenn ich mit dir spreche, so, okay, du hast jetzt sozusagen das Offensichtliche getan von den Leuten, die bereits wissen, was sie meinen zu wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und du sagst mir jetzt, ich bin aber nur 10% der Strecke gegangen, weil wir müssen tiefer im Hirn nachgucken, was sie darüber hinaus probiert.
Genau, idealerweise kommen wir noch eine Ebene tiefer, also die noch einen runter sozusagen. Und das, was ich gerade gesagt habe, dass viele Konsumenten ja selber gar nicht den Zugriff darauf haben und es dann oft auch gar nicht richtig äußern können. Also wenn, ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn wir sagen bei Wut zum Beispiel, dass Wut so eine Sekundäremotion ist eigentlich. Also wenn jemand wütend ist, dann kann es sein, dass er vielleicht in Wirklichkeit sehr unsicher ist oder es kann auch sein, dass er eigentlich sehr traurig ist und dass das eben kompensiert wird durch eine Angriffsreaktion, durch eine Wutreaktion sozusagen. Mhm. So, und je nachdem, ob die Ursache für dieses Sentiment irgendwie eher Unsicherheit ist oder eher Traurigkeit oder, ne, also welches Bedürfnis, bin ich vielleicht einsam und ich möchte irgendwo dazugehören, deswegen reagiere ich so wütend, oder bin ich total unsicher und brauche eigentlich eine Bestätigung oder so. Und wenn ich das weiß, kann ich natürlich noch ein bisschen besser auf die Bedürfnisse eingehen dann anschließend.
Lass uns doch nochmal versuchen, wenn wir uns so eine Produktwelt, eine konkretere Produktwelt vorstellen, vielleicht gehen wir auch mal in eine Branche, in eine Produktwelt, wo es eben vielleicht nicht darum geht, dass ich sehe es heute und kaufe es, sondern es sind Marken, die vielleicht im Handel sind, wo es eben auch keine digitalen Conversions gibt. Das ist ja, ja. das, wo wir dann auch wirken wollen im großen Maße. Bei FMCG-Brands oder sowas da, die im Handel sind, wo man sagt, hey, du begegnest denen wahrscheinlich auf verschiedenen Medienkanälen und das Messaging und das, was mir begegnet, muss so geartet sein, dass ich dann, wenn ich dem Produkt gegenüberstehe, halt genau an diese Stelle im Regal greife und nicht an die daneben. Ne? Das ist ja dann, da spielt ja Vertrauen dann eben eine wesentliche Rolle. Also sagen wir, was für ein Produkt wollen wir uns aussuchen? Irgendwas?
Können wir ein Getränk oder sowas?
Erfrischend. Also nehmen wir einen neuartigen Energy Drink.
Nehmen wir einen neuartigen Energy Drink. Und da kommen jetzt eben auch schon so zwei Sachen die im Marketing ja auch klassisch irgendwie genutzt werden. So, ne? Ich brauche einmal dieses Konzept, was mir auch Vertrauen schafft. Wir nennen das Mere-Exposure-Effekt. Also wenn ich mit einer Sache häufig in Berührung komme, immer wieder, dann werden in meinem Gehirn diese neuronalen Verbindungen entstehen dann und ich kann mich eben, mein Gehirn übersetzt das mit, habe ich schon so häufig gehört, dann vertraue ich dem. Ne? Was der Bauer, genau. Also ich brauche einmal wir nennen das immer ein Grundrauschen, damit ich diese Mental Availability sozusagen erreiche. Ja. Also ne, ich vertraue dem Produkt einfach, weil ich schon so oft gehört habe. Ich muss also in die Sichtbarkeit einfach kommen. Ganz stupide. Ja. So, da brauche ich noch nicht mal viele Bedürfnisse erstmal befriedigen. Idealerweise befriedigt die auch mit, aber ne, ich muss erstmal überhaupt in dieses...
Genau, das ist die Voraussetzung. Wir sagen es immer hier, Erinnerung schafft in dem Fall das Vertrauen.
Genau.
Ne? Das ist also die Wiederholung. Das ist ganz interessant, wenn wir jetzt so ein bisschen das Gap, wenn wir von dem Thema, was müssen wir kommunizieren und welche Voraussetzungen müssen wir sonst schaffen, das ist ja jetzt, wäre jetzt ja auch unser Thema, zu sagen, wie distribuieren wir das? Und das ist eben genau dieses, wie viel erreichen wir, in welcher Frequenz erreichen wir die Leute? Genau. Und man sieht halt, das ist ja auch ein erforschter Bereich, zu sagen, wie hoch muss die Frequenz sein, damit ein Effekt entstehen kann? Ja. Das ist ganz interessant, jetzt auch unter dem Punkt, wie findet Mediaplanung statt? Weil es lässt sich ganz gut zurückrechnen, wie viel Budget ist zur Verfügung oder notwendig, kannst du in die eine wie die andere Richtung rechnen, wie groß ist meine Zielgruppe, wie viel will ich erreichen, in welcher Frequenz, damit das was bringt. Weil,
damit es was bringt, ne? Genau.
Ne? Mhm. Und das lässt sich am Ende ja auch ganz gut über Studien unterschiedlicher Art am Ende belegen, ob es jetzt kanalspezifisch ist oder kanalübergreifend ist. Am Ende haben wir eine Erinnerung, haben wir eine Änderung der Markenaffinität, die am Ende dann stattfindet und so weiter. Und es ist ganz interessant, dass es am Ende nicht nur das Messaging ist, sondern einfach auch schlicht, wie oft habe ich das Ding gesehen?
Genau.
Mhm. Ne? Zu viel
muss ich einschreiben. Absolut, genau.
Das häufigste Problem in dem Kontext ist aus meiner Sicht, dass es zu wenig gesehen wird. Und dann hast du eigentlich das ganze Budget verballert, weil, also ohne Effekt, weißt du, so mit dem Gießkanne über den Fußballrasen.
Ja. So. Ja, genau. Das ist auch ein schönes Bild, genau. Ja, dann hast du ja noch das Problem, dass es nicht nur, ich brauche ja nicht nur diese Mental Availability, sondern es muss halt auch entsprechend distribuiert werden. Ja. Also, weißt du, und wenn ich dann nirgends kaufen kann, also, ne, wir haben jetzt schön rausgeballert und alle Leute wissen, oh ja, cooler neuer Energy Drink, und dann ist es aber nicht richtig in der Distribution und ich krieg's gar nicht bei meinem Rewe um die Ecke, dann ist auch schlecht.
Ja, aber dann hat jemand anders Mist gebaut.
Ja, dann haben die anderen Mist gebaut, genau. Aber dann sinkt mein Vertrauen auch wieder ganz rapide irgendwie.
Ja, das ist auch interessant, oder? Wenn man das sagt. Also es ist zum einen, sobald diese Beschallung oder die Sichtbarkeit nachlässt, merkt man das. Und das geht schneller in die eine Richtung als in die andere. Dann wirst du schneller vergessen als erinnert.
Ja.
Und sobald du dann eben dieses Frusterlebnis, das ist ja letztlich eine Frustration, die eintrifft, weil sobald du eigentlich bereit bist und dann ist dieses Thema oder ist das Produkt nicht verfügbar, das wirkt ja auch schädlich.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Weil da kommt dann halt auch wieder so dieses rein, wir bauen Vertrauen ja über, also wie alles andere im Gehirn auch, ne, indem wir Muster erkennen.
Ja.
So. Und diese Muster müssen halt angelegt werden im Gehirn der Konsumenten. Und da reicht es nicht, einmal die Botschaft zu nennen und auch nicht zweimal, sondern genau, man muss das wiederholt tun und man muss auch wiederholt das Richtige tun.
Dann sind wir wieder, das ist auch wieder so ein kleiner Sprung, nochmal kurz zurück, hatten wir auch schon mal gesprochen. Und die Diskussion kommt auch immer wieder auf, wie, wenn wir sagen, wir müssen immer wieder auftauchen, die Sichtbarkeit erhöhen, ist ja auch die Frage oder die Diskussion im Marketing immer, muss ich dann irgendwie, muss ich mehr Varianz erzeugen in meinem Messaging? Brauche ich das eine Ding? Und auch zum Beispiel die Frage, wie muss ich die Marke, muss ich hier Seitenbacher sein? Weißt du, was ich meine? Ja, genau.
Das war ein schönes Beispiel irgendwie dafür, ne? Weil die haben auf jeden Fall dieses Eingängigkeit, ne? Ich habe eine hohe Mental Availability. Ob ich eine positive Emotion mit dieser Mental Availability verknüpfe, ne? Das sei mal dahingestellt. Ne? Da steigt nämlich häufig dieser Reaktanzeffekt ein, dass alle sagen, oh, geh mir weg mit Seitenbacher. Oder Karglas repariert, finde ich auch so ein schönes Beispiel dafür. Ne?
Das funktioniert, ich finde das ganz interessant, wie das funktioniert. Das ist ja ein Produkt, wo du einen sehr anlassbezogenen Bedarf hast. Das ist ja kein Produkt, wo du sagst, holla, jetzt hau ich mir erstmal einen Stein in die Scheibe, damit ich mal wieder zu Karglas gehen kann und schaue, ob die es wirklich reparieren. Aber der Jan, ich glaube, Jan war gar nicht klar, dass man woanders Scheiben reparieren lassen kann.
Ja, das stimmt.
Dass das jede Werkstatt macht, ehrlich gesagt.
Ja, stimmt, die haben das auf jeden Fall sehr gut geschafft, diese Verknüpfung, diese assoziative Verknüpfung herzustellen dann im Kopf. Das ist richtig, genau. Ja, ich wollte doch gerade noch irgendwie, du hast mir gerade eine Frage gestellt. Zur Wiederholung. Ah ja, genau. Ob wir praktisch immer die gleiche Botschaft erzählen sollten oder sowas. Da haben wir aus Neurosicht so eine Meinung zu, und zwar sagen wir, dass die Botschaft identisch sein sollte. Ja. Also keine Ahnung, dieses Produkt, unser Energy Drink, gibt dir mehr Energie oder schafft dir mehr Freundschaften oder weiß ich nicht, du bist cooler. Also ne, die eine Botschaft ist immer gleich. Aber die Art und Weise, wie wir diese Botschaft vermitteln, die muss immer wieder wechseln, weil ich nämlich nach so 7, 11 Mal tatsächlich so ein, boah, ich kann es nicht mal hören, ich kann es nicht mal sehen, Effekt habe. Also wir brauchen tatsächlich 7 bis 11 Mal, bis das einmal so angekommen ist, aber dann geht diese Kurve wieder runter und die Leute denken, oh, jetzt schnell weg damit.
Und wir müssen auch sagen, 7 bis 11 Mal meint nicht im Jahr.
Nee, genau. Ja, nicht im Jahr, ist richtig, genau.
Außer du bist Seitenbacher, dann kannst du einfach dieselbe Botschaft offenbar über Jahrzehnte verwenden.
Ja.
Also ein Narrativ, ne? Das ist sozusagen das Narrativ und dann variiere ich das durch und spiele mein kleines Lied in verschiedenen Tonlagen.
Ganz genau, ja.
Und dann noch, der zweite Teil der Frage war ja noch, wie muss ich meine Marke, dann muss die Marke halt mit dem Holzhammer reingetrieben werden in meine Köpfe? Also muss ich das sagen, muss ich das zeigen an jeder Stelle oder wie funktioniert es am besten?
Also unter dem Aspekt, was wir vorhin schon gesagt haben, ne, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Ich komme damit häufiger in Kontakt, genau, über möglichst viele Kontaktpunkte. Ich will jetzt nicht Holzhammer sagen. Aber ja, Wiederholung ist relevant. Hilft nichts.
Und in der Gestaltung, wenn dann Marke X vor dir steht mit dem Energy Drink, der Energio
Drink. Ja, Energio, ja.
Ja, genau. Von Dr. E.
Ja.
Ja. Ist das Dr. E-Logo überall fett drauf oder ist das egal?
Das Logo ist erstmal zunächst, also wenn es ein neues Produkt ist, ja für die Kaufentscheidung erstmal weniger relevant, ne? Weil ich ja die Marke noch kein Vertrauen sozusagen in die Marke habe. Das heißt, da muss ich erstmal über die Produktfeatures sozusagen kommen, um dann langfristig irgendwie Marke aufzukommen. Dann sind wir auch schon wieder bei diesem Klassiker irgendwie, um Vertrauen in eine Marke aufzubauen, brauche ich sehr viel Zeit. Und ich sage mal so, die Marke brauche ich ja eigentlich nur, um später besser Produkte verkaufen zu können. Ja. Also die Marke hat ja keinen Selbstzweck ansonsten. So, das heißt, ich starte erstmal, wenn ich einen Launch habe, starte ich erstmal mit dem Produkt und versuche die Marke hinterher aufzubauen, dazu zu basteln, sage ich jetzt mal so.
Und auch das ja jetzt nochmal so ein Thema. Das heißt, worauf fokussierst du dich bei dem Vertrauen? Sollen die Leute darauf vertrauen, wenn der Energio auf den Markt kommt, dass der Energio meine Bedürfnisse befriedigt? Oder sollen sie Vertrauen aufbauen zu Dr. E?
Sie sollen erstmal Vertrauen dazu aufbauen, dass der Energio meine Bedürfnisse befriedigt. Das ist erstmal Schritt 1. Das muss mir erst gelingen, weil sie sonst nicht in den Kauf kommen. Und dann, wenn ich so ein bisschen, ne, merke, okay, es kaufen Leute auch meinen Energio-Drink und so, dann fange ich an, die Marke hinterher, also aufzubauen, das Vertrauen in die Marke, ne? Wenn ich vielleicht auch ein zweites Produkt irgendwie mit auf den Markt bringe, damit mir das dann beim dritten Produkt immer leichter fällt, damit die sagen, ah Mensch, ja, das ist ja wieder hier so ein neuer Drink von Dr. E. Coole Nummer, probiere ich mal. Hat in der Vergangenheit immer super funktioniert.
Ja. Genau, ich bin immer noch wach.
Genau. So, das ist. Ja, und was halt Marke auch noch kann, sie kann halt, wenn ich merke, okay, meine Produktmerkmale reichen jetzt nicht aus, um im Markt wirklich eine Differenzierung irgendwie hinzukriegen, dann kann ich ja über so eine Marke noch einen Mehrwert mit ranflanschen, sage ich mal, ans Produkt.
Das wäre schön, dass du sagst, weil das ist natürlich, wenn wir jetzt, wir haben eben gesprochen, hey, wir sind jetzt hier in einem Markt unterwegs bei FMCG-Brands, die mutmaßlich de facto, jeder Hersteller wird es anders sehen, wenig Alleinstellungsmerkmale haben. Ja. Also Verpackung mal abgesehen.
Ja, du meinst jetzt vom reinen Drink her, ja.
Ja, gibt sicherlich Präferenzen, aber ne, je nach Produkt.
Und so. Ich nehme immer gerne Schrauben als Beispiel.
Schrauben, ja.
Genau, da hast du Schrauben halt, ne? So als ein generisches Produkt. Und wenn du Schrauben wirklich zum anderen Preispunkt verkaufen willst, kannst du ja klar über die Materialien noch kommen oder so, aber da geht nur Marke.
Und das ist dann eben, dann wird es ja eigentlich interessant, weil wenn wir über Produkte sprechen, die eigentlich, sobald sie anfangen zu versuchen, sich über den Preis nach unten zu verkaufen, ne, wirst du ja, das ist eine Abwärtsspirale, die ist gefährlich. Und dann in der unmittelbaren Vergleichbarkeit, Wie machst du den Unterschied? Und da sprechen wir jetzt ja sozusagen auch von dem wirtschaftlichen Nutzen von Vertrauen, dass du auch in der vergleichenden Entscheidung am Ende einfach immer zu dem Produkt greifen wirst, dem du vertraust.
Genau. Und da, das läuft dann häufig über die Marke. Weil ich eigentlich ja gar nicht in der Lage bin, die Produktfeatures auch wirklich miteinander zu vergleichen. Na, wenn ich jetzt zwei Elektrogeräte mal habe, bin gar nicht in der Lage zu sagen, ob da jetzt ein besserer Motor drin ist oder nicht. Das heißt, mein Gehirn findet einen Umweg und sagt, okay, wenn ich die Leistung nicht vergleichen kann, dann vergleiche ich das Vertrauen, was ich in die Marke habe. Und dann kaufe ich eher jemanden ein Elektrogerät von Bosch, weil ich denke, okay, der Marke kann ich vertrauen, als von einer No-Name-China-Marke.
Passiert es dann so, dass mein Hirn sagt, ich kann die Features eigentlich nicht vergleichen oder sagt mein Hirn, ich vertraue Bosch und dann lege ich die Features auch positiver für Bosch aus? Weil das ist ja, wenn ich sage, ich kann sie nicht vergleichen, wäre ja sozusagen erstmal so, okay, ich kann eine rationale Entscheidung, ich kann kein qualifiziertes Urteil fällen, also gehe ich mit.
Das wäre jetzt schon sehr rational gedacht und in der Regel stellen wir diese rationale Anstrengung ja gar nicht an. Also wir haben da zwei Mixer, ne? Einen von nennen jetzt mal China No Name und einen von Bosch. Und dann würde es ja sehr viel Energie kosten für mein Hirn, mir also da wirklich in die Produktfeatures einzusteigen, um eine Entscheidung zu treffen. Und da wir alle Energiesparer sind, finden wir eine Abkürzung. Und das ist die Marke.
Also Hirnenergiesparer erstmal.
Hirnenergiesparer sind wir, ja, genau.
Ja, eine Nation von Hirnenergiesparern.
Ja, genau.
Das ist...
Und dann muss es der Marke natürlich voll gelungen sein, weißt du, dass sie ein gewisses Vertrauen aufgebaut hat, also dass ich bestimmte positive Assoziationen bereits mit der Marke habe. Hm.
Dann fürchten ja immer durchaus viele Leute, hey, wenn ich jetzt, wenn ich das so mache, können jetzt ja sind ja zwei marketingseitig zwei Befürchtungen dahinter. Also zumindest wenn du zum digitalen Marketing kommst, und es ist so, das eine ist, oh mein Gott, ich nerv die Leute, wie jetzt vielleicht Marken, über die wir gerade schon gesprochen haben. Ich fühle mich davon doch genervt, habe ich jetzt nicht so einen Overload geschafft und komme zu einem negativen Aspekt. Oder jetzt, das gibt's ja nicht umsonst. Ne? Also Aussteuerung in der Frequenz mit einer gewissen Varianz von Messages, das ist ja gerade, wenn du auf, mit solchen Marken, über die wir gerade sprechen, Marken, die im Handel verfügbar sind und so weiter, das sind ja Budgets, die sind ja, die findest du ja nicht mal unter der Bettdecke.
Ja.
So, genau. Und dann ist ja die Frage, wie lange dauert das denn eigentlich?
Bis sich dieses Vertrauen gebildet hat?
Ja, also das kann ich das...
Ich weiß gar nicht, ob ich das beantworten kann, ob das auch von Person zu Person unterschiedlich ist. Weil es muss ja letztendlich ein belastbares Netzwerk entstanden sein, sage ich mal. Ein belastbares neuronales Netzwerk, weißt du, was mir sagt, okay, ich kann der ganzen Sache vertrauen. Und das ist ja, irgendwann ist es belastbar. Und ich könnte mir gut vorstellen, da bin ich jetzt ein bisschen, muss ich sagen, weiß ich nicht genau, ist eine Hypothese, die ich jetzt ausstelle, dass das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Wie schnell man vertraut.
Dann ist es ja nur eine Frage des Durchschnitts, damit man am Ende, also irgendwann willst du ja sagen...
Im Marketing ist es wieder die Masse dann, ne? Dass ich halt auf die Masse gucke, ja, genau, den Durchschnitt.
Und dann würdest du sagen, also ich sag mal eine Zahl, wo ich sicher bin, dass du sagst, nee, da sind wir noch nicht fertig, 3 Monate reicht nicht.
Ich glaube, 3 Monate jetzt gerade, wenn ich von so einer neuen Brand denke, nee, das wird nicht reichen, ja. Es sei denn, du bist super hoch in der Penetration.
Und kann es dann, würdest du sagen, hey, die Leute, die befürchten, dass sie jetzt, weil die Audience Penetration zu hoch ist oder die Frequenz so hoch ist, dass sie negative Effekte haben, findest du das berechtigt oder unberechtigt?
Die wird es auf jeden Fall geben, diese negativen Effekte. Ist die Frage, ob ich dann trotzdem damit leben kann. Also weißt du, was ich sage, die nehme ich einfach in Kauf, diese negativen Effekte.
Weil es in der Summe mehr gibt.
Genau. Weil es in der Summe einfach funktionieren. Ja. Also ich nehme immer so, wenn wir jetzt Trump nehmen mit Beispiel, ich muss halt eine bestimmte Behauptung immer wieder mit einer gewissen Penetration irgendwie, und irgendwann habe ich einen bestimmten Teil der Bevölkerung, die sagen, ja, so ist das.
Das ist natürlich noch interessant, das ist ja auch nur, das ist Vertrauen.
Genau.
Und du,
mal ganz unabhängig davon, weißt du, wie belastbar das ist oder nicht belastbar ist, aber
ja,
so geht es ja grundsätzlich, ja.
Aber so haben wir dann ja auch schon so ein bisschen die Wahrnehmung, das ist dann ja auch eigentlich so ein Thema, wie man drauf gucken kann. So, die Wiederholung schafft nicht nur Vertrauen, schafft Wahrheit.
Weil das ja. Genau, so denkt unser Gehirn ja dummerweise auch aus. Ne? Unser Gehirn übersetzt auch, okay, das ist mir vertraut, dann ist es auch weniger riskant. Also, dann ist es weniger riskant, und unser Gehirn auch übersetzt auch, das ist mir vertraut, dann mag ich es auch lieber. Also all diese, Gedankenübersprünge finden tatsächlich statt im Gehirn.
Und wenn wir dann ein bisschen drauf gucken, auch wirtschaftlich jetzt nochmal drauf gucken, das ist ja, dann muss man sagen, ja, das dauert lange, ne, bis das passiert. Also das ist schon ein Invest, der dahinter steht. Und wie äußert sich das Ganze, Und der wünschte Effekt ist ja eigentlich, dass dadurch A, natürlich mehr Käufe, also mehr Vertrauen, mehr Käufe, und mehr Käufe zu niedrigeren Kosten langfristig gesehen.
Genau, ganz genau. Also es gibt ja auch, da gibt es durchaus Studien drüber, die zeigen, wenn es mir gelingt, Vertrauen generell aufzubauen, dass tatsächlich auch mein Umsatz steigt. Und es gibt auch Studien im Großen, was so Volkswirtschaften angeht, so Volkswirtschaften, die ein hohes Vertrauen grundsätzlich genießen, wo die Regierung ein hohes Vertrauen genießt, wo der Korruptionsindex sehr niedrig ist, die haben tendenziell auch ein höheres Bruttoumsatz. Wie heißt es?
Bruttosozialprodukt. So. Also ist es so ein bisschen mehr eine Frage, wenn ich sage, hier, ich habe ein neues Produkt, dann ist ja sehr so, die erste Frage ist ja, wie wird das eigentlich vertrieben? Wenn ich es analog vertreibe, bin ich ja darauf angewiesen, dass ich natürlich die Platzierung im Handel und so weiter. Aber damit das funktionieren kann, bin ich ja darauf angewiesen, dass ich wahrgenommen werde.
Ja.
Also da ist die Sichtbarkeit sowieso gegeben. Wenn ich sage, ich habe eine digitale Distribution, könnte ich auch sagen, hier, ich versuche direkteren Abverkauf zu gewährleisten. Aber nach aller Erfahrung zeigt sich, dass eben auch Vertrauen hier, also vielleicht ist die Hemmschwelle etwas niedriger, weil ich halt öfter triggern kann.
Ja.
Aber auch hier sieht man, wenn man gleichartige Produkte verkauft, dass die, die eine höhere Markenbekanntheit haben oder ein höheres Markenvertrauen genießen, günstigere Käufe im Verhältnis herstellen als die anderen. Aber es dauert halt, ne? Das ist halt ein Marathon.
Es ist ein Marathon und das ist ja auch so ein bisschen, wir haben jetzt gesagt, okay, wir haben diesen Mere-Exposure-Effekt, was wir müssen in die Sichtbarkeit, Wiederholung und sowas alles kommen. Vertrauen ist ja durchaus noch ein bisschen vielschichtiger irgendwie. Ne? Wir brauchen auch den Glauben daran, dass das Motiv dahinter das Richtige ist, also hinter der Marke. Weißt du, sobald ich das Gefühl habe, okay, die ballern hier einfach nur ganz viel raus und wollen eigentlich nur verkaufen, 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 die sehen mich gar nicht.
Ja.
Als Kunden, geht das Ganze auch wieder nach hinten.
Ja, wie verhindere ich das denn jetzt?
Dass sie nicht nur das Gefühl haben, verkaufen, 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 indem ich es nicht tue.
Das ist schlecht.
Ich muss als Kunde halt das Gefühl haben, die sehen mich. Also ich werde da wahrgenommen und ich habe da das Ganze hat wenn ich jetzt auf Markenebene bin, es geht nicht nur um den reinen Nutzen auf Markenebene, auf Produktebene, weißt du, bin ich da schon, okay, wenn das einen Dopaminschub auslöst, kann es sein, dass ich da schnell mal zugreife und kaufe, so ein Mitnahmeding irgendwie. Wenn ich auf Markenebene eher so ein bisschen, also wenn ich das Vertrauen auf Markenebene herstellen will, dann ist es nicht der schnelle Klick, der schnelle Win.
Aber ich bin mir sicher, du würdest trotzdem jetzt, das ist ja trotzdem eine Frage von Gestaltung, also insgesamt natürlich der Markenidentität, wo man sagt, was dahinter steht, wie versteht sich die Marke selbst, ne, was ist sozusagen, aber es ist ja auch eine Frage der Präsentation.
Ja, absolut, genau.
Worauf muss ich denn da achten?
Okay, jetzt komme ich wieder mit meinen auf der Präsentation. Ach, da gibt es so viel, auf was man da achten muss. Das ist auch wieder so ein bisschen, oh, jetzt komme ich wieder hier mit meinen, ist abhängig von Kontext, bla 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 bla. Ich glaube, es gibt nicht diese einfache eine Antwort. Weil es kommt auch wieder ein bisschen drauf an, weißt du, habe ich eine Luxusmarke, habe ich eher eine Marke, weißt du, die sehr günstig ist. Also was ist das Bedürfnis, was auch bedient werden soll?
Ja, ja gut.
Sehr komplex irgendwie, ne?
Wir haben ja den Dr. I, der jetzt inzwischen fünf verschiedene Nahrungsmittel und Getränke rausgebracht hat und sich eher so im oberen Drittel der Preisrange bewegt.
Ja.
Ja, da, also
wenn er sich eher im oberen Drittel, dann verkauft er ja auf jeden Fall auch Status mit. Genau, und wenn er Status mitverkauft, dann darf er auf keinen Fall mit zu vielen Rabattaktionen arbeiten, weil dann Status ja wieder nach unten geht, wenn man es auch billig haben kann. Also das leiste ich mir dann ja, ne? Dann um meinen Status zu erhöhen auch. Also dem würde ich raten, möglichst wenig mit Rabatten zu arbeiten, sondern stattdessen vielleicht lieber mit Bundle. Also oder kriegst gratis was dazu oder so, weißt du, um den Kaufanreiz.
Also eine weniger sichtbare Rabattierung am Ende.
Genau, mit unterschiedlichen Methoden da zu arbeiten.
Also eine günstige Gelegenheit, aber kein Discount.
Genau, sowas. Und der würde auch in der Optik, hätte der auch niemals so Preise, wie man sie von Rewe kennt. So die Preisgestaltung, die hätte jetzt auch kein Sternchen dran und kein Glow und ne, sowas alles. Genau, weil das implizit nämlich auch günstig sagt. Und das will er ja nicht, das ist er ja nicht. Ist ja nicht billig.
Ah, ja. Was ist er denn stattdessen?
Ja, wenn er in den Status kommt irgendwie, dann ist es vielleicht eine, was du auch schon sagtest, eine gute Gelegenheit jetzt, ne? Also wo man wieder so ein bisschen, wo man schlau ist, wenn man das so macht.
Ja.
Oder ich gewinne halt andere Dinge mit dazu. Also dann gibt's noch das, keine Ahnung, das Dr. I. Badehandtuch gerade mit dazu.
Ah, okay. Das hätte ja noch einen Vorteil, dann bin ich ja die ganze Zeit von Dr. I. umgeben.
Na, genau.
Ja. Innere Flüssigkeit, äußere Flüssigkeit für alles.
Ja, oder irgendwelche digitalen Produkte, weißt du, du kriegst ein Journal dazu, dass du noch mehr, weißt du, noch besser performen kannst, deinen Alltag noch besser optimieren kannst, also alles, was so in dieser Statusrichtung dann zählt.
Okay. Erinnerst du dich noch, wie wir angefangen haben?
Sollte um Vertrauen gehen irgendwie, ne?
Ja, ich bin mir sicher, jeder und jede, die das hört, vertraut dir. Du hast am Anfang nochmal was, das kann man ja mit einer Methodik auch herausfinden. Da ging es nochmal um die darunterliegende Motivation. Und ich bin mir sicher, du wolltest noch sagen, wie.
Wie man das macht. Das kann ein ganz einfacher Test sein. Das nennt sich Implicit Association Test, wie man das macht. Und was wir da machen, wir messen im Grunde genommen Antworten innerhalb von Millisekunden, weil diese Millisekunden dann eben noch unterhalb der Bewusstseinsschwelle irgendwie stattfinden. Genau, und gucken also im Grunde genommen, wie schnell jemand reagiert und können anhand dieser Reaktionszeiten messen, wie stark Assoziationen auch ausgeprägt sind. Und über ein bestimmtes Frageset können wir dann eben relativ leicht rausfinden, welche Grundbedürfnisse darunter liegen.
Genau, dann also ist es ein Autonomiebedürfnis oder
genau, ganz genau.
Soziale Verbundenheit.
Genau.
Genau, es sind ja nicht so viele.
Sind nicht so viele, genau. Und das ist auch gar kein Hexenwerk, das gibt es ja auch schon seit den 50er Jahren irgendwie, dieser Test. Also von daher muss man nur machen.
Aber würdest du sagen, hey, für all die fröhlichen Marketer da draußen, wenn ihr das bisher, es setzt ja voraus, dass ich irgendwie Probanden habe, ne?
Also
das ist,
ja.
Dass ich halt in eine 1-zu-1-Befragung gehe, aber du würdest sagen, es macht am Ende, wenn man diesen Weg geht, einen merklichen Unterschied, ob ich mich auf das fokussiere, was die Leute schon wissen, was sie meinen zu sagen.
Also das ist so, wir können das sehen. Wir haben da wirklich interessante Dinge herausgefunden. Also auch gerade so von Kunden, die gesagt haben, ja, wissen wir alles. Wir machen da ganz viele Studien und regelmäßig MAFO. Also ich gebe da mal das Beispiel von der TUI. Da darf ich nämlich drüber reden, irgendwie von einem Reisebüro, die gesagt haben, ja, die Leute kommen zu uns, weil sie einen schönen Urlaub buchen wollen. Es geht hier um Sonne, Strand, Meer. Es geht hier um so tolle Experience. Genau, und es war dann so, dass Sicherheit das Hauptmotiv war. Und damit haben sie tatsächlich nicht gerechnet, dass Sicherheit das Hauptmotiv war. Oder Hauptmotiv ist, genau.
Und wenn Sicherheit das Hauptmotiv ist, warum ich bei TUI buche, also dann, wie nutzt ihr das dann kommunikativ aus?
Also in dem Fall war das jetzt schon mal so, da ging es um eine Submarke von der TUI, First Reisebüro. Da kann man jetzt schon mal, wir haben zum Beispiel die Farben angepasst, weil das Erste, was wir wahrnehmen, ist ja ist Farbe, dann kommt Form, dann kommt Zeichen und ganz am Ende erst Text. So, die Farbe gibt mir also schon mal assoziativ eine Richtung, in welchem Umfeld ich mich befinde. So, und wenn die Farbe jetzt, ich sag mal, sehr leuchtend grell grün ist, dann ist das in unserem Kulturkreis eher jetzt ein Indikator für, ich sag mal, so Start-up-Unternehmen. Ne? Das ist frisch, das ist jung, irgendwie, das ist dynamisch. Also das sind eher die Assoziationen, die man mit so einem grellen Grün irgendwie verbindet. So ein Grün hatte First als Logofarbe. So, und die wollten aber Sicherheit vermitteln. So, und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen eher Sicherheit vermitteln, dann drehen wir dieses Grün zum Beispiel schon mal in einen, ich sag mal, in einen etwas dunkleren, gedeckteren Ton, weil man muss ja auch immer aufpassen, ich kann so eine Marke ja auch nicht auf einmal ganz ummodellieren, ich brauche ja die Wiedererkennung durchaus, und dann nehme ich aber den Farbton etwas verändere, kriege ich unbewusst eine stärkere Sicherheitsassoziation rein. Und das konnten wir tatsächlich an Studien dann hinterher auch beweisen, dass nur weil wir das Logo, da haben wir ein paar Typo-Veränderungen vorgenommen und die Farben verändert und die Willingness to Pay ist auf jeden Fall gestiegen, nur aufgrund dieser Logo-Veränderung. Und dann heißt es ja so oft, ne, da verdient jetzt eine Agentur viel Geld, indem sie hier die Farben ändern und ein bisschen was an der Typografie rumschrauben am Logo. Aber da steckt tatsächlich was dahinter. Und wir konnten auch sehen, dass sich die Assoziation auf der unbewussten und auf der bewussten Ebene sofort in die Richtung auch verändert haben. Nur durch diese leichten Farbenformveränderungen. Und das finde ich total spannend. Sowas finde ich faszinierend. Also wie, und dann gehen wir natürlich, was in den Headlines, das kann man ja mittlerweile auch ganz gut testen, irgendwie, welche Headlines rufen welche Assoziationen am stärksten vor. Und wenn ich weiß, Sicherheit ist das Ziel, was ich erreichen muss, dann nutze ich eben auch Begriffe, die eine starke Sicherheitskonnotierung haben in den Headlines.
So. Und das ist dann ein bisschen der Prozess, der dann gegangen wird. Genau. Also ich versuche, mehrheitlich die Grundbedürfnisse zu identifizieren.
Genau.
Und dann arbeitest du durch die Farbwelt, Formwelt, weitere Motive,
Text. Bildwelt, Sprache, irgendwie sowas. Und dann geht's immer weiter runter von der Marke, wenn sie dann schon gut etabliert ist irgendwie, in die Kampagnen dann irgendwann rein. Und dann gucken wir auch spezifischer, weil man dann ja auch gerade bei Produkten oft ja unterschiedliche Segmente hat. Und diese Segmente haben ja häufig nochmal ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch wieder. Oder unterschiedliche Gründe, warum sie das Produkt kaufen. Und dann muss ich halt so ein bisschen kombinieren, okay, einmal die Marke, was vermittelt mir die Marke und was brauche ich dann für eine sehr spezifische Ansprache auf den unterschiedlichen Segmenten. Genau. Das macht richtig Spaß.
Das macht ja auch richtig Spaß. Ja. Dann ist es so ein bisschen die Frage, okay, ab welcher, ich meine, das ist jetzt eine große Marke, ihr seid ja auch spezialisiert eher auf dieses Thema. Trotzdem gibt es ja relativ einfache Einstiegsmöglichkeiten in das
total.
Thema.
Ne? Ja.
Also es geht mir ein bisschen darum, nochmal zu sagen, das ist ja nichts, wo man sagt, du musst irgendwie 4,3 Milliarden Umsatz machen, damit sich das Ganze für dich lohnt.
Nein, auf keinen Fall. Also es geht bei S los. Also man kann mit S einsteigen, mit einem S-Paket. Nein, das kann ja schon damit anfangen, dass ich einfach mir mal meine Marke angucke und mal sage, okay, ich stelle meine Marke mal ein bisschen auf ordentliche Füße sozusagen.
Genau, und dann dekliniert es sich hier so ein bisschen durch. Und ich finde die Aspekte immer ganz gut, weil ja gerade auch, wenn man sich anguckt, wie Werbemittel erstellt werden am Ende auch, dann dann gibt es meistens irgendwie Design-Richtlinien, die einmal vorgegeben sind, die erstellt wurden auf Basis von Geschmack.
Das hast du schön gesagt, ja, genau.
Ja, das ist ja, so.
Das ist halt der Vorteil, ne? Wenn du halt diese Neuro-Insight hast, dann kannst du halt irgendwann sagen, es kann sein, dass dir hier grün besser gefällt, aber rot funktioniert besser, siehe Zahlen.
Ja, dann hast du eigentlich eine tatsächlich eben datengetriebene Entscheidung auch darüber, über Design. Und dann ist es eben kein Ausprobieren mehr.
Nee, genau.
Und dann dekliniert es sich eben durch. Dann finde ich, dann sieht man ja auch, welche Aspekte von solchen Richtlinien sind jetzt eigentlich sinnvoll und welche haben eigentlich auch keinen Impact. Denn du hast ja am Ende eine zementierte Guideline, die...
Ja, das ist sowieso der Tod, genau.
So Pixelabstände versucht zu durch alle Medien durchzuschleifen. Mhm. Und du sagst, es ist unwahrscheinlich, dass es die Wiedererkennung der Marke beschädigt oder sonst wie negative Effekte hat. Aber das sagt dann eben auch, dass zum Beispiel Farbwelten oder Bildwelten können eben Marke auch repräsentieren. Das ist nicht nur das Logo. Ne? Manche erkennst du auch wieder ohne das.
Total, absolut, genau. Das ist ja auch so, sogar mit solchen, ich sag mal, Hidden Logos, nennen wir das manchmal, versuchen wir manchmal zu arbeiten und testen auch Sachen. Also, dass man bestimmte Farb-Form-Kombinationen in Bildern einsetzt, die implizit das Logo suggerieren, ohne das Logo zu verwenden.
Ja, das ist, also das ne, kannst du offensiver oder weniger offensiv machen und am Ende ist es ein bisschen, aber es ist bemerkenswert, ich in so einem Kurs für das Thema LinkedIn Advertising haben wir relativ viele Beispiele auch drin, da sind dann bei einigen Marken sind die Logos weggenommen, das sind alles von großen Banken Werbemittel, also wo die eben auf irgendwas hinweisen. Und ich sag dir, wenn das Logo weg ist, weißt du nicht, wer es ist. Weil es einfach komplett.
Ja, okay, das ist natürlich.
Komplett egal gut. Ist.
Genau.
Dann hast du Beispiele für Sachen, wo du von Accenture ist zum Beispiel ein Beispiel, wo du die Rahmenbilder, das Logo muss nicht da sein, da muss auch nicht dran stehen, was es ist. Aber wenn du das vierte Mal gesehen hast, weißt du, was dieser kleine Farbverlauf bedeutet. Ne? Das ist sogar noch ein bisschen offensiver als das, was du gerade gesagt hast mit dem Logo, weil es halt natürlich trotzdem ein bisschen raussticht, aber das lässt sich ja graduell verschieben.
Ja. Ne? Mhm. Das ist ja auch immer so die Krux, wenn man halt klar mit Stockfotos arbeitet, dass genau sowas dann entsteht. Ne? Und dass wir natürlich für die großen Marken deswegen ja auch eine eigene Bildsprache entwickeln.
Ja, aber nicht für alle kann ich dir versichern, weil es gibt genügend Beispiele, die,
wo man, die stattgefunden hat, ja.
Wo man sagt, hey, Stockfotos, ein Riesending.
Ja. Ja.
So. Meine Güte, es ist schon wieder eine Dreiviertelstunde hier ins Land gegangen. Und was bedeutet das für das?
Schnell, ne?
Was bedeutet das für das Vertrauen, wenn du so lange zuhörst?
Auf jeden Fall sehr viel, genau. Ja. Das ist ein gutes Zeichen, genau.
Absolut.
Oder sitzen da und denken, ey, was für ein Quatsch. Das hat ja auch einen Unterhaltungswert dann irgendwie, ne? Weil ich mich da richtig drüber ärgern kann.
Das ist möglich. Ja. Oder ich hoffe, du erzählst nochmal irgendwie so eine ähnliche Geschichte wie die mit der Sauna.
Mit der Sauna, ne? Ja. Beim nächsten Mal. Das hebe ich mir auf, genau.
So, jetzt machen wir so knackig noch einmal so so ein Learning-Thema nach hinten raus. So, Vertrauensbildung ist irgendwie der Schlüssel zum Marketing-Erfolg von Marken. Das haben wir am Anfang gestellt. Und du jetzt nochmal mit so die drei wichtigsten Punkte.
Die drei wichtigsten Punkte, ja, das hast du ja schön den Ball zu mir rübergespielt, genau.
So.
Also die wichtigsten Punkte beim Vertrauensbuilding. Also wir brauchen erstmal, müssen wir den Kunden gut zuhören. Die müssen das Gefühl haben, sie werden von uns verstanden. Die müssen das Gefühl haben, die haben auch das richtige Motiv, mit dem sie unterwegs sind. Also die wollen mir nicht nur was verkaufen, sondern die wollen mich wirklich sehen. Das ist das Zweite. Das Dritte wäre, die müssen mir auch vertrauen, dass ich die Kompetenz habe als Marke, wirklich auch ihr Bedürfnis zu befriedigen. Also ne, ich habe Dr. E Energy rausgebracht und produziere normalerweise aber Schrauben. Mhm. Könnte auch sein. Also das hilft auch nicht fürs Vertrauen irgendwie.
Aber voll, der Hirnbübler, der neue Drink. Also das
Screw your brain. Ja, genau. Dann, was bei Menschen, wir machen ja auch viel so Employer-Branding und sowas, da immer noch eine große Rolle spielt, ist so der Charakter, weißt du, dass ich das Gefühl habe, okay, die sind charakterlich auch sauber. Es kommt so ein bisschen mit, da sind wir beim Charakter schnell bei der Marke auf der Ebene, ne? Also ist das eine saubere Marke? Mhm. Und als letztes ist dann halt, was wir gesprochen haben mit Wiederholung, habe ich ein Muster. Also erkenne ich ein Muster, was ich immer wieder bestätige. Ja. Die Motive sind richtig, das ist eine saubere Marke, kann ich vertrauen, die hören mir zu und so entsteht dann langfristig Vertrauen.
Distribution muss sauber gesteuert werden, Frequenz kontrolliert und abgepasst werden, damit überhaupt Effekte entstehen können. Das ist eigentlich der wesentliche Grund jetzt in dem Segment, in dem wir sind. Warum gehst du auf eine bezahlte Distribution und hoffst nicht, dass es irgendwie auch anders funktioniert, weil du nur so steuern kannst?
Ja. Ja?
Genau wie in, vergleichbar mit allen anderen Medienkanälen.
Ja.
Wie oft willst du im Radio auftauchen? Wie oft willst du in den Werbebreaks vom Fernsehen auftauchen? Genau dasselbe. Wie oft willst du auf den Screens erscheinen am Ende?
Ja.
Wundervoll. So, Esa, vielen Dank. Hat es dir Spaß gemacht?
Natürlich, das macht mir immer Spaß.
sehr spannend. Ich freue mich aufs nächste Mal.
So machen wir es. Und ich denke mir eine schöne neue Geschichte für... Die Next-Level-Sauna-Story fürs nächste Haus. So machen wir das.
So, wenn ihr noch Fragen habt, wie mache ich, führe ich meine Marke zur Weltherrschaft? Die Gesa findet man ganz gut bei LinkedIn.
Bei LinkedIn findet man mich, genau. Bei der Kochstraße, da bin ich zu Hause.
Ja, das ist ja die Adresse mitgegeben.
Ne? Genau.
Und wenn ihr sagt, da fehlt aber was, dann freuen wir uns über Nachrichten. Wenn ihr sagt, boah, das ist ja spannend, davon müsste ich eigentlich mehr haben, dann Geheimtipp, diesen Podcast kann man abonnieren auf allen gängigen Formaten und man kann ihn auch bewerten. Also wenn ihr sagt, das Ding war eigentlich ja krass, das hat ja mein Leben besser gemacht, dann kann man ihn positiv bewerten. Wenn ihr sagt, eigentlich hat es mein Leben nicht besser gemacht, dann besser eine Nachricht. So, und damit sind wir durch. Euch allen einen großartigen Tag. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, Bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.